Liebe Abendbibelschülerinnen und Schüler, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich finde das toll, dass Sie sich heute Abend wieder Zeit genommen haben. Und ich bin etwas beruhigt, dass ich nicht zu viele abgeschreckt habe letztes Mal, weil es gab ja Hausaufgaben. Kennen Sie das von dem Schüler, der zu seinem Lehrer kommt und schon gesagt hat, also ich habe meine Hausaufgabe vergessen. Und dann hat er aber zugegeben und hat gesagt, ich habe es gern vergessen. So geht es uns Christen mit unserer Lebensaufgabe immer mal wieder, dass wir sie gern vergessen. Heute Abend, zumindest im zweiten Teil, wird es um Erinnerungen gehen, dass wir nicht vergessen, unseren Glauben zu verantworten. Nicht bloß, indem wir uns jetzt gescheite Argumente überlegen, was kann ich dem sagen, wenn der mir wieder so kommt, sondern indem wir das, was wir mit dem Herzen gelernt haben, aus dem Herzen heraus tun, mit unserem Leben antworten. Aber Voraussetzung ist tatsächlich, dass man etwas weiß. Kommt ja im ersten Petrusbrief immer wieder vor. Ihr wisst. Bei Paulus lohnt sich mal durchzustudieren, wie oft er schreibt, wisst ihr denn nicht? Wisst ihr? Ihr wisst? Also ich habe halt überhaupt nichts davon, dass man sagt, Glauben und Wissen seien so auf zwei Paar Gehirnhälften womöglich noch verteilt oder da Menschen durchschneiden, hier ist Wissen, da ist dann der Glaube. Das hängt schon sehr eng miteinander zusammen. Das lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Aber dieses Wissen um den Glauben, das will leben und nicht ins Reagenzglas irgendwo eingesperrt sein. So wie man früher in diese alte Naturkundemuseum, wo diese ganze Reptilie und alles Mögliche in den Spiritusgläser war. Wenn sie vielleicht, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr. Oder in mancher Schule standen sie noch rum im Biologiesaal. Grausliche Dinger. Anschauungsmaterial in Spiritus eingelegt. Tod. Sieht zwar recht anschaulich aus. Kann der Lehrer auch was zeigen, wie so eine Giftschlange aussieht oder was. Oder Leber oder sonstige Innereien. Aber lebendig sind diese Dinge ja nicht. Hausaufgaben gab es letztes Mal, den ersten Petrusbrief zu lesen. Ich frage jetzt nicht, wer es gemacht hat. Aber ob Sie sich an das andere gewagt haben, sagen, ich präge mir drei Worte ein aus dem ersten Petrusbrief, die mir besonders wichtig sind. Das wird mich jetzt natürlich brennend interessieren. Nicht, wer es gemacht hat, sondern welche Worte das waren. Ob wir vielleicht miteinander so ein gemeinsamer Favoriten entdecken. Die schon der grüne Zettel da draußen gemobst haben, die soll er denn jetzt rumdrehen. Denn also, das gilt nicht. Denn das ist eine sehr persönliche Auswahl von mir. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt waren. So viel wir halt auf den Zettel draufgegangen sind, mir abgeschrieben, Worte, die mir sehr wichtig waren. Ich kann auch nicht alle. Aber dieser Zettel hat, das ist was sehr Innovatives, den können Sie auf Scheckkartenformat falten. Heute muss ja alles im Scheckkartenformat sein. Ist klar, dass man was rauslassen kann. Ist sowas wie eine Scheckkarte. Faltet sie so, wie ich sie zeige, es passt. Sind dann immer zwei Sprüche auf eurem, einmal sind es auch drei, auf eurem Ding. Und dann in der Geldbeutel vorne rein, dort wo so ein Parkkärtel immer steckt und so. Und jedes Mal, wenn er aufschlägt, fällt ihm was ins Auge zum Einprägen, zum Mitnehmen. Also nicht zum Archivieren gedacht, das kann man nicht lochen. Falten in den Geldbeutel durch und Erfahrungen machen. Könnte mit unserem Thema zu tun haben, zum Beispiel mit diesem Wort könnte auch so zentral Wort sein, vielleicht hat es jemand gelernt. Aus 1. Petrus 3,15: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn Sie da sitzen im Zug oder Omnibus und ihr Scheckkarte rausdehnt, voreinander murmelt. Auswendig lernen hat ja auch mit laut lesen und sagen zu tun. Da könntet Sie Erfahrungen machen, dass Sie plötzlich jemand fragt. Denn es wird ja ganz entscheidender Punkt heute Abend sein, an was liegt denn das, dass wir so im Windschatten sind, dass uns gar niemand mehr fragt nach unserem Glaube? Wäre so was Herausforderndes? Ich habe eine gescheite Methode gefunden. Ich möchte gerne also die Favoriten unter uns rauskriegen. Petrus Worte, die meisten von uns, wir können jetzt wie die Charts machen, auf Nummer 1 setzen oder was. Hätte jemand einen Vorschlag, einen Tipp, was könnte uns von den einprägsamsten, wichtigsten Worte sein aus diesem 1. Petrusbrief? 1. Petrus 5, Vers 7. Also, hat das nochmal jemand außer Ihnen und mir auf dem Zettel und im Herzen? Strecke doch mal einfach. So machen wir es wie beim Thomas Gottschalk, so beim Wetten, das. Ja, also das sind schon nicht wenige. Hat jemand anders? Oder zweites, drittes? 1,18. Jawohl, den habe ich auf meinem Zettel. Wer hat 1. Petrus 1, 18 und 19? Ja, das sind ein bisschen weniger, aber gehört sicher auch in diesen Favoritenkreis. Ja? Also 1,25. 23 plus 25. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ich habe Ihnen bloß Kurzfassung draufgeschrieben, für die, die es immer eilig hin, aber diese eine Zeile, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Zusage. Wenn ihr noch so gut Lateinisch kennt, wie damals, als ich vor vielen Jahren Prüfung gemacht habe, dann kann ich Ihnen das jetzt zitieren, dass einer von unseren württembergischen Herzögen das sich als Wahlspruch auch genommen hat. Verbum Dei manet in aeternum. Welcher? Ulrich oder irgendeiner? Gell? Also, der hat es auf seine Fahne geschrieben geradezu, dieses Wort. Das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Hat sonst noch jemand? Ah, ja, das ist doch aber auch noch wichtig. Gibt es sonst noch was, an das wir jetzt gar nicht wartet?
Zum Beispiel 1. Kapitel, Vers 22 und 4. Kapitel, Vers 8. Es geht um die Liebe.
Ja. 1,22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Ist das noch jemand? Ah, 3. Gute Zahl. Also, Sie finden da noch was wichtig. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe tatsächlich schon einen Fehler entdeckt. Und Sie sollen es ja richtig lernen. Ich weiß nicht, ihr wisst, also 1,18, folgende ist ein Fehler. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, die Reihenfolge stimmt nicht, Silber oder Gold muss es heißen. Also auch mein Pfarrer hat unbedingt alles glauben, auch wenn er es Ihnen schriftlich gibt. Ein kritischer Verstand ist immer angebracht. Mit dem lassen wir das aber, denn wir haben noch mehr vor heute Abend. Ich möchte Ihnen noch eine kleine Besonderheit so zum Einstieg einfach auch in Erinnerung bringen, zu diesem ersten Petrusbrief, noch was ganz Allgemeines, was mir jetzt beim Wiederlesen für ins Auge gefallen ist. Es gibt in diesem relativ kurzen Brief, 5 Kapitel sind es ja nur, 10 ganz direkte Bezüge oder Zitate aus dem Alten Testament. Also das an die Propheten, das an die Sarah, das an der Noah erinnert wird, die 3 Bezüge und dann 7 ganz konkrete Zitate aus dem Alten Testament, meistens Psalme und Propheten. Das ist auffällig, dass dieser Petrus so viel vom Alten Testament her begründet. Kommt da oft im Zusammenhang, denn. Also es ist für ihn eine Begründung. Es gibt einige Ausleger, die aus dieser Häufigkeit des alttestamentlichen Hintergrunds gedacht haben, dass dieser Brief an Gemeinden, die judenchristlichen Ursprung haben, geschrieben worden sei. Also ähnlich wie der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ganz sicher an Christen, die sich im Judentum, die dort lebten, die sich dort auskennten. Ich glaube aber nicht, dass das die schlüssige Erklärung ist. Denn es spricht so vieles dagegen, gegen judenchristlichen Hintergrund dieser Gemeinden. Nicht nur die Geografie, dort gab es überall auch jüdische Gemeinden, im Schwarzen Meer und so. Aber Kapitel 2, Vers 10 und 10, ja, wo die jetzt wieder mit einem Zitat verbunden aus Hosea 2, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid, also spricht sie eindeutig, wenn sie nicht ein Volk waren, nicht zum Volk des Bundes gehörten, spricht ziemlich gegen diesen judenchristlichen Hintergrund. Ich glaube, dass es diese auffallende Bezüge zum Alten Testament im 1. Petrus besser zu erklären ist, dass biblisches, auch neutestamentliches Denken und Argumentieren immer zutiefst im Alten Testament verwurzelt ist. Es fällt hier nur auf, weil es ausdrücklich als Zitat gekennzeichnet ist. Und ich glaube, dass die Erinnerung so als Anfangsbemerkung durchaus auch wieder Sinn macht. Wir haben ja heute keine Probleme mehr mit dem, was die ersten Gemeinden wirklich umgetrieben hat, Judenchristen, Heidenchristen. Die ersten Gemeinden waren alle judenchristliche Gemeinden. Und es gab ja dann die Zerreißprobe, als der Paulus nicht den Umweg übers Judentum, sondern direkt zu den Heiden gegangen ist. Wie können heidenchristliche und judenchristliche Gemeinden zusammenleben? Diejenigen, die im Alten Bund verwurzelt sind, auch in den Traditionen, auch in den Lebensäußerungen, auch im Tempel zu Hause waren und Menschen, die auf einem ganz anderen Weg zu Gott gefunden haben, das ist nicht mehr unser Problem. Aber ein Problem haben wir schon damit, nämlich dass wir es vergessen haben, dass wir Heidenchristen sind. Dass wir heilsgeschichtlich gesehen Heidenchristen sind. Dass es immer noch zum Staunen und zum Wundern ist, dass es uns überhaupt gibt. Ich beiß gerade wieder auf jener Geschichte herum. Jesus und die syrophönizische Frau. Hilf meiner Tochter. Nein, erst die Kinder, für die anderen ist das eigentlich gar nicht vorgesehen. Und wie diese Frau da hinsteht und sich nicht unterkriegen lässt und von den Brosamen und den Hunden, da merkt man etwas, wie das in der Erinnerung auch der ersten Christen hängen geblieben ist. Selbstverständlich zu den Kindern, zu den eigenen. Die Grenze zu überschreiten, denken Sie nochmal an unseren Freund Petrus vom letzten Mal, dieses Stichwort, Cornelius, was ihn das für Mühe gekostet hat. Wir haben es vergessen, dass wir heilsgeschichtlich gesehen Heidenchristen sind. Christen aus den Nationen, aus den Völkern. Eingepflanzt, eingepfropft in den Ölbaum, Römer 9 bis 11. Nicht Wurzeln, nicht Fundament, sondern hinzugekommen, Zweige. Am gleichen Lebensbaum, ganz klar, aber nicht mit dem Erstgeburtsrecht. Ich erwähne es deshalb, weil das Konsequenzen hat, dass wir uns da mal wieder dran erinnern. Das hat Konsequenzen in unserem Verhältnis zum Judentum bis heute, in unserem Verhältnis zum Land und zum Volk Israel bis heute. Für Christen kann Israel gar nie ein neutraler Faktor sein, ein politischer Gegenstand sein. Bei uns ist es so, wenn Sie in einem Gerichtsverfahren verwickelt sind und irgendein Verwandter eine Aussage macht, das wird nicht gewertet als neutrale Aussage. Entweder darf überhaupt nichts sagen oder unter Vorbehalt. Verwandtschaftliche Beziehungen, die gehen tief. Und das Verhältnis von uns Christen zu Israel, zum Judentum, auch zu den vermehrten judenchristlichen Gemeinden, kann nicht neutral sein. Das wird immer eine Verwandtschaft sein, an die wir uns zu erinnern haben. Und das andere, das Alte Testament wird immer ein Bestandteil unserer Bibel sein. Ein Bestandteil unserer Bibel, den kann man nicht als überwunden erklären, den kann man nicht abtun, sondern das gehört dazu. Den haben wir gemeinsam mit Israel, aber er gehört uns auch. Und es waren immer die ganz, ganz kritischen Zeiten, wo man sich davon hat freimachen wollen. Alles Testament, Judenbuch und rückständig und alles Mögliche. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder weiter mühen, um das Verständnis dieses Teils unserer Bibel, des ersten Teils unserer Bibel, des Alten Testaments. Und das Alt hat nie einen negativen Klang, alt, unmodern, vergangen, überboten. Sowohl im Verhältnis von Alten und Neuen Testament ist das eine völlig unpassende Kategorie, in der Treppe zu denken. Jetzt sind wir eine Stufe höher, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Und überhaupt stimmt das Bild dann auch wieder nicht, denn machen Sie mal bei der Treppe die Unterstufe einfach weg, was noch passiert. Genauso in unserem Verhältnis zum Volk Israel. Auch da gibt es diesen irrsinnigen christlichen Denkfehler. Wir sind das neue Gottesvolk und das alte hat ausgedient. Als ob der Paulus nie Römer 9 bis 11 geschrieben hätte, hat man das jahrhundertelang nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt mit verheerenden Folgen. Das so als Anmerkung zu dem auffallenden vielen alttestamentlichen Zusammenhängen in unserem Brief. Und jetzt muss ich an meine Hausaufgaben gehen, nämlich den Rest vom letzten Dienstag noch nachzuholen. Also diejenigen, die letzten Dienstag noch nicht da waren, haben noch nicht alles verpasst und den anderen bin ich noch was schuldig. Den Rest unseres Themas, ganz Leben, weil ganz erlöst. Im Schlussteil, das ganze Leben, waren wir beim ersten Teil gerade noch durchgekommen, dass das ganze Leben unser Denken umfasst, unseren Glauben und auch unsere Motive, Antriebskräfte und Triebe, dass das ganze Leben, alles, was uns ausmacht, ohne Ausnahme, Jesus seine Hand drauflegt und erlöst hat. Und dann war es Zeit und wir sind zu dem Grundsatz heilig sein nicht mehr gekommen. Ihr sollt heilig sein, hieß es da im Kapitel 1, Vers 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was versteht man unter heilig sein? Ich wollte es eigentlich mit Ihnen etwas erarbeiten, aber dann reicht uns die Zeit heute wieder nicht. Einfach ein paar Stichworte dazu. Heilig sein ist auch nach unserer Stelle zunächst einmal eine Eigenschaft Gottes. Ihr sollt heilig sein, ist kein Auftrag, kein Befehl, kein Ziel, nichts, was wir zu erreichen hätten, sondern ist Eigenschaft Gottes. Denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und es gibt auf den ersten Blick überhaupt nichts Verrückteres als diesen Satz. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Eigentlich müsste es andersrum sein, weil ich heilig bin, müsst ihr weg. So ist dem Jesaja gegangen, Jesaja 6, als er mit der Heiligkeit Gottes in Berührung gekommen ist. Wehe mir, ich vergehe, ich halte das nicht aus. So ist dem Petrus gegangen, dem Petrus, der weiß, wovon er schreibt. Geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Heiligkeit, eine Eigenschaft Gottes, die er uns verleiht, in die er uns mit hineinnimmt. Wir können von uns aus gar nie und in tausend Jahren nicht Heilige werden. Aber er kann und will uns dazu machen. Und wir sollen sein, was er in seinem Willen mit uns vorhat. Zu dieser Eigenschaft Gottes gehören 3, 4 Stichworte. Mir ist zuerst eingefallen, das hat mit Heiligsein, hat von Gott her mit Reinheit und mit Klarheit zu tun. Gott, der anders ist, als wir Menschen es gewohnt sind. Gott, der gegenüber ist. Und der nimmt uns mit hinein. Er reinigt uns durch Christi Blut. Das macht heilig. Das macht sauber. Das macht uns Gott gemäß, dass wir es in seiner Nähe überhaupt aushalten können. Das stellt uns ins wunderbare Licht, heißt es, Kapitel 2, Vers 9 am Schluss. Berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir können auch sagen, zu seinem heiligen Licht hat er uns berufen. Heilig sein, Heiligkeit, Reinheit, Klarheit. Gereinigt durch Christi Blut, geheiligt durch Christus. Deshalb auch Christus ähnlich. Das ist das Vorbildhafte. Nicht, dass wir uns anstrengen und noch ein bisschen besser werden wollen. Es hat überhaupt keinen Wert, ein bisschen besser werden zu wollen. Aber geheiligt sein durch Christus, gereinigt, macht uns wirklich zu Heiligen. Nicht, dass wir uns diesen Titel verleihen könnten, aber er wird uns verliehen. Erinnere nur an die nicht formelhafte Anrede in vielen der Briefe von Paulus, dass er Christen so anredet. Nicht, weil die so super drauf sind, sondern weil sie geheiligt, gereinigt sind. Das Zweite, was zu dieser Eigenschaft Gottes gehört, ist die Andersartigkeit und das Getrenntsein, das Ausgesondertsein. Ausgesondertsein für den Herrn. Kann man im Alten Testament dieses Wort heilig fast immer übersetzen. Ausgesondert für den Herrn, das ist heilig. Das, was ihm gehört. Deshalb der Zaun, der Bretterzaun um die Stiftshütte herum, um den heiligen Bezirk. Deshalb die Wolke auf dem Berg, die Grenze zwischen Gottes Welt und der Menschenwelt. Deshalb auch die Wolke bei der Himmelfahrt. Nicht die Fahrstuhlwolke, wie wir sie in vielen Bildern immer wieder sehen, steht überhaupt nicht da, sondern eine Wolke nahm ihn weg. Das Ausgesondertsein, jetzt ist Christus wieder im Gottes Bereich, dieses Andersartige und Ausgesondertsein, das spiegelt sich auch in diesem ersten Petrusbrief wieder, in dem Wort, an dem wir letztes Mal sehr lang dran waren, nämlich an dem Wort Fremdlinge und Fremdsein. Das sind Leute, die ihre Wurzeln nicht mehr hier haben. Und dass das andere befremdet, Kapitel 4, Vers 4, wenn die so anders sind, das hat mit dem Heiligen zu tun. Wenn die anders sind, heilig ist etwas anderes. Und das spürt man auch, das hat man in den anderen Religionen immer gespürt. Im Lateinischen kommt dieses Wort, das wir als Fremdwort auch haben, profan. Profanum, vor dem heiligen Bereich, vor dem heiligen Tempel. Da ist die Welt. Ein Gespür dafür, dass es da Unterschiede gibt. Und das wird uns nie ganz leicht fallen, das so zu akzeptieren, weil wir doch eigentlich da sein wollen, harmonisch sein wollen, auch in unserer Umgebung, nicht unbedingt dauernd auffallen. Aber es gehört zum Heiligsein auch dieses Ausgesondertsein, dieses Fremdlingsein. Und auf dem Hintergrund kriegt das nochmal eine sehr positive, sehr ehrenvolle Bedeutung. Fremdlingsein, Heilige unterwegs sein. Heiligsein heißt dann noch zu Gott gehören, Eigentum Gottes sein, Gott angehören. Er legt die Hand drauf. Er nimmt in Beschlag geradezu. Es gibt im Alten Testament diese, bei den vielen, vielen Gesetzesvorschriften, bei denen man manchmal schier verzweifelt, weil sie einen so wenig bedeuten, das Erstgeburtsrecht. Gott nimmt sich das Recht an allen Erstgeborenen. Nimmt er in Beschlag, gehört ihm, erhebt er Eigentumsansprüche drauf. Zu Gott gehören, heilig sein, das ist heilig. Etwas, was, wo Gott die Hand drauf legt. Und dann hat Heiligsein noch eine Bedeutung, die sich aus einer Redewendung erschließt. Sie kennen das vielleicht, dass man vielleicht das einzige Mal, wo dieses Wort heilig in ganz weltlichen Zusammenhängen auftaucht, dass man von einem Menschen sagt, dem ist auch gar nichts mehr heilig. Dem ist gar nichts mehr heilig. Das heißt, der ist unberechenbar. Der ist unmenschlich. Der erkennt nichts mehr an, keinen Maßstab, nur noch sich selber. Dem ist nichts mehr heilig. Der kennt keine Grenzen. Der kennt keine Regeln. Der kennt nur noch sich selber. Dem ist nichts mehr heilig. Diese Redewendung, die hat ein Gespür dafür entwickelt, was das für etwas Bewahrendes ist, dass einem noch etwas heilig ist. Das hat mit Verlässlichkeit zu tun. Menschen, denen etwas heilig ist, die sind verlässlich. Denen ist was zuzutrauen. Heilig sein hat es mit Verlässlichkeit zu tun. Auch die Heiligkeit Gottes. Er ist nicht willkürlich, mal macht er was sowas und macht er was sowas, sondern das ist einer, dem etwas heilig ist, dem wir Menschen heilig sind. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Zusammenfassend, Heiligkeit ist uns deshalb so ein ferner Begriff geworden, weil wir immer in Qualitätszusammenhängen denken. Ein Heiliger, der macht keinen Fehler, der strahlt immer, der, was weiß ich. Und dann werden wir immer klein, ich wenigstens. Denn solch ein Heiliger bin ich nicht. Aber dieses Wenn-Qualitätsaussage, dann ist Qualität Gottes, die er uns zuwendet. Aber vor allem sagt dieser Begriff etwas über eine Beziehung aus. Über eine Beziehung. in diesem einen Satz ist das ja drin, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da ist dieser Zusammenhang da. Wir können es nur, weil er es ist. Die Beziehung zu Gott, der Glaube und die Hoffnung, die Christus uns schenkt, die sollen unser Leben prägen und als unser Leben prägend erkennbar sein für andere. Solche Heilige sollen wir sein, die etwas widerspiegeln von der Gottesart. Menschen, die in dieser Welt bezeugen, dass es Heiliges gibt, die ein Licht anzünden in der Finsternis, die etwas widerspiegeln von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes und die das am besten widerspiegeln, wenn sie unser Thema vom letzten Mal zusammenbringen. Ganz leben, weil ganz erlöst. Die das leben, was sie erlebt haben. Sich getrauen, aus Gottes Gnade ganz zu leben und gnädig sein können zu sich und anderen. Ich denke, je mehr wir in der Beziehung zu Jesus leben, in den ganz alltäglichen Dingen das ernst nehmen, der macht mich ganz. Nicht bloß ein Teil von mir, nicht bloß den Sonntagsmenschen, sondern ganz. Je mehr wir in der Beziehung zu ihm leben, desto runder und ganzer wird unser Leben. Da haben wir am allermeisten davon. Und deshalb, ich wünsche mir, dass sich niemand von uns mit diesem Spruch zufrieden gibt, dass er was vom Leben haben will. Ich möchte nicht etwas vom Leben haben, ich möchte das Ganze haben. Etwas, das kann ich überall haben. Etwas vom Leben, ein Stück vom Kuchen. Ich möchte den Ganzen haben. Ganz sein und ganz leben, weil Jesus mein Leben ganz macht. Und deshalb heilig, nochmal dieses Wort, in diesem biblischen Sinn, geheiligt. Heilig gemacht, ganz gemacht. Aber dann mit dem Akzent, dass das Auswirkungen hat. Und jetzt sind wir beim Text für heute. Und bevor ich den lese, Gott ist schon wieder auf Viertel zu. Bevor ich den lese, möchte ich ein Spiel mit Ihnen machen. Richtiges Spiel. Das ist dann der Anfang von der Pause. Und zwar, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich kann auch fürchterlich auf die Nase fallen, aber dann ist es auch schlimm. Sie kennen das, manche Talkshows kommen das vor, also ich habe das nicht erfunden. Der Moderator, der gibt einen Begriff vor und die Leute sollen aus dem Bauch raus sagen, was ihnen dazu einfällt. So, Assoziationen. Manchmal ganz lustig, ganz glatt. Das machen wir jetzt mal eine Runde. Es hat einen ernsten Hintergrund. Keine Angst, wir machen jetzt nicht da bloß Aufruf. Wenn das noch nicht mehr auf Kassette drauf geht, das ist jetzt schlimm. So. Erstes Stichwort, was fällt Ihnen ein? Sie dürfen jetzt nicht melden, gar nichts, sondern laut, einfach, was fällt Ihnen jetzt erst ein zum Stichwort Winter? Schnee, kalt, weiter. Sie braucht nicht schreiben, Frau Rasch, das ist bloß Proberunde. Schnee, kalt, Eis, ein warmer Ofen,
Handschuhe,
Schlittenfahrer, Skifahrer, Mütze, super. So. Kalte Füße und Ausrutscher. Also, es gibt Begriffe, zu denen uns durchaus was einfällt. Jetzt machen wir es ein bisschen anspruchsvoller. Was fällt Ihnen zum Stichwort Europa ein? Euro. Verschiedene Staaten. Erdteil. EG, EU, Völkerbund. Geschichte gibt es auch noch. Wirtschaft. Römisches Reich. Einheit. Hat lang gebraucht, aber man muss auch lang suchen nach Spuren des christlichen Abendlandes im heutigen Europa. Mir war letztes Mal dran, dass das nicht unbedingt die glücklichste Idee war, die man im Mittelalter gehabt hat, diesen ganzen Erdteil christlich zu machen. Noch einer unserer großen schwäbischen Vordenker in unserer Kirche, Johann Valentin Andreae, sagt Ihnen gar nichts, war ein unheimlich wichtiger Mann nach dem 30-jährigen Krieg, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken hätten. Christianus formare, wir wollen Christen bilden. Er hat Schule gegründet am laufenden Band mit diesem Ziel, das alles christlich zu machen. War ein Flop, sonders gleiche, den Christenkammer im Bachhofen machen. Aber gut, will da bloß ein Spiel machen. Was fällt Ihnen ein zum Stichwort? Ich gebe zwei ganz Begriffsfeld. Sportler, Sportlerin, sportlich. Leicht? Medaille, Jogging.
Geld.
Sieger, Kranz. Doping. Weltmeisterschaft.
Auswahl.
So. Fernseher, Goldmedaille. Jawohl. Herr Waschen, jetzt müsst ihr schreiben. Und jetzt sage ich hier, Stichworte, die Ihnen zu diesem Begriffsfeld einfallen, aber auch so deutlich und auch so spontan. Et überlege. Was fällt Ihnen ein zum Begriff Christsein christlich? Erlöst, Freude, Glauben, Jesu Blut, Hoffnung, Wiedergeburt, Gebet. Kommen Sie noch mit, Herr Frosch? Weiter?
Liebe.
Ewiges Leben.
Liebe.
Mission, Nächstenliebe, Brüder,
Nachfolge,
Schwestern sind auch da, Glauben, danke, das langt. Ich habe es ja vermutet, ihr seid einfach zu fromm. Ich mache nachher eine Fortsetzung von dem Spiel im Zusammenhang mit unserem Text 1. Petrus 3, Vers 8. Bis 17, da ist dem Petrus nämlich eine Menge eingefallen zu dem Stichwort Christsein, christlich sein und leben. Aber nichts, was Sie genannt haben, denn Sie haben, ich erzähle jetzt nicht alles, jetzt machen wir Pause. 1. Petrus 3, 8 bis, bloß bis 15. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass er nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Von diesem Schlussvers her kommt die Überschrift, den Glauben verantworten, aber meint nicht nur den Vers 15, sondern diesen ganzen Abschnitt. Da geht's um den christlichen Glauben. Aber wie geht's da drum? Auf weite Strecken, wenn ich dieses Spiel von vorher mit anderen Leuten gemacht hätte, oder wenn sie es im Fernsehen gemacht hätten, dann, was fällt Ihnen ein zum Stichwort Christsein, christlich sein? Dann wären solche Worte gefallen wie mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, Gutes tun, Frieden suchen, bisschen Hoffnung haben. Und es wäre alles mit einem negativen Vorzeichen versehen gewesen. Weil das alles nach Moral und Tugend klingt, nach dem, was man halt in der Kirche so zu erwarten hat. Gleich, mitleidig, barmherzig, demütig vor allem, Gutes tun. Ein Bild vom Christsein, das nun wirklich nicht sehr faszinierend und attraktiv ist. Ein Bild des Christseins, das man mit der Überschrift versehen könnte, das soll unsere erste Überschrift sein, der Glaube ist out. Glaube, kein Thema mehr für heute. Solcher Glaube nicht. Kriegt man sehr viel zu spüren. Die Christen, leicht naive Gutmenschen, nicht sehr lebenstüchtig, etwas kleinkariert, bescheiden. Nichts von Fun und Action, nichts von Vitalität und Kraft und Freude am Leben. Das klingt alles so gebremst, so lauwarm und langweilig, ist doch so. Und ich hab mit dem Petrus etwas gehadert. Petrus, fällt dir wirklich nichts Besseres ein? Musst du die alten Vorurteile auch noch bestätigen, dass Christsein was Langweiliges sei? Alles, was Spaß macht, ist verboten. Und den Rest, den muss man zähneknirschend machen. Was soll ich denn heute damit anfangen? Wen lock ich da noch hinterm Ofen vor? Petrus hätte mir geantwortet, wen hätte ich damals vorgelockt hinterm Ofen, wenn das so gemeint wäre? Die Ritter von der traurigen Gestalt. Ich kann es gut verstehen, wenn man das als Bild hat vom Christsein, wenn das Bild ist, das wir als Christen geben, gebremst, langweilig, geschmacklos, dass dann andere sagen, das ist doch kein Thema mehr, interessiert mich doch nicht. Wir verantworten unseren Glauben auch in dem und vor allem in dem, wie wir ihn leben und wie wir erscheinen. Unser Erscheinungsbild. Und das ist leider nicht nur eine Anekdote, sondern ein Stück Wirklichkeit, zumindest hierzulande in unserem schönen Schwaben, dass wirklich jemand mal mit dieser Frage zum Bruder, komme ich und fragt, ob das und jenes auch erlaubt sei als Christ. Und er hat mich gefragt, macht's Freit? Da hat er gesagt, ja, dann ist es verboten. Wenn das die Definition von Sünde ist, macht's Freit, dann ist es verboten, dann ist es Sünde. In unserem Text kommt was vor von dem Stichwort, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will. Es geht nicht darum, das Leben zu verachten, auch unser irdisches Leben. Und wenn wir so leben, so verächtliche Christenleben darstellen, dass andere gerade nur sich höflich abwenden, dann ist das keine Werbung, dann ist das keine gute Verantwortung unseres Glaubens. Das muss man einfach auch mal sagen, weil diese Worte bei uns, Da haben sie ihren Platz, da gehört sie dazu, die sind christliche Tugenden, Eigenschaften, ganz wunderbar. Aber wie leben wir es? So, dass wirklich jemand noch Lust kriegt zum Glauben? Gott getraut sich ja hier gar nicht, die beiden Worte in einem Atemzug zu sagen. Lust kriegen zum Glauben. Natürlich ist der Glaube nichts Lustiges, aber etwas, was mir Freude macht. Ich muss so sagen, was mir Freude macht. Dann wirkt das auch. Nur, ich lasse das mal so stehen. Und jetzt mache ich mit Ihnen noch was. Denn der Petrus macht ja nicht bloß einen Blödsinn mit diesen Dingen, die er da aufführt. Der erinnert uns schon an wichtige Dinge. Und wir wollen das Kind jetzt wirklich nicht mit dem Bad ausschütten und sagen, es ist alles ganz furchtbar und wir müssen jetzt kräftig über die Stränge hauen, eine Luftschlange hier nachhängen und Humtata und was weiß ich, dass man sieht, dass wir auch richtig lebendig sind und sogar lustig sein können. Also da gehört nicht viel dazu, so lustig sein wie die im Fernseher gerade, wenn sie irgendwas übertragen. Also ich halte es nicht länger als 10 Minuten aus. Diese krampfhafte, also wir müssen uns nicht alle Vorwürfe bloß an immer selber schlucken, sondern dahin andere auch ihre Probleme. Aber lassen Sie uns doch einmal diese Begriffe, die wir uns so negativ unterjubeln oder wir sie manchmal auch so negativ verstehen, lassen Sie uns doch mal rumdrehen. Diese Begriffe, gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, Gutes tun, Frieden suchen, Hoffnung. Lassen Sie uns doch mal suchen nach Gegenbegriff, ob das eine Welt wäre, die uns besser gefallen wird. Statt gleichgesinnt, was wären das Gegenwort dazu? Zerstritten? Oder? Streiten kann man bloß, wenn zwei Meinungsverschiedenheiten oder wenn zwei ihren eigenen Sinn hin. Also statt gleichgesinnt, zerstritten, kann man ruhig dazu schreiben. Oder Eigensinn. Und statt mitleidig, egoistisch. Ja, das brauchen wir vorher bis nachher. Da war gleichgültig, hartherzig, gleichgültig. Jawohl, Gegensatz zu mitleidig, gleichgültig, hartherzig oder mir ist das Wort gnadenlos dazu eingefallen. Statt mitleidig sein, gnadenlos sein. Statt brüderlich, schwisterlich miteinander umzugehen, auf an andere zu denken, distanziert, jeder für sich und ich für mich. Da wäre jetzt, glaube ich, egoistisch ganz passend. Distanziert ist gut. Brüderlichkeit dir was mit Nähe zu tun. Ich will mal ruhen. Distanziert, egoistisch. Statt barmherzig, da haben wir es ganz einfach. Unbarmherzig. Statt demütig. Hochmütig. Hochmütig. Oder stolz. Statt Gutes tun. Schlechtes tun, Böses tun. Das ist doch einfach der Gegensatz. Wir gehen einfach davon aus, dass diese Dinge, die so verächtlich gemacht werden, vielleicht auch noch ihre gute Seite, die man entdeckt, wenn man es mal rumdreht. Einfach mal rumdreht. Statt Frieden suchen, Streit suchen. Also wenn Sie einen Nachbar hin oder einen Nachbar sind, der Streit sucht, das ist ein Herzleben. Statt Hoffnung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Wär's denn das? Wär das erstrebenswert? Das will ja auch niemand. Das will ja nun wirklich niemand. Und ist doch weithin die Wirklichkeit. So sieht's doch aus in der Wirklichkeit. Eigensinnig. Und gleichgültig. Und distanziert. Und hochmütig und voll Streit und Verzweiflung. Und wir möchten doch nichts beitragen, dass es noch schlimmer wird in unserer Welt mit diesen Dingen. Wir wollen doch keine Menschen sein, die sich an dem orientieren. Da leiden wir selber jeden Tag viel zu viel dran und spüren es am eigenen Leib, wie das Leben nun wirklich schwer macht. Und wisst ihr, wenn ihr jetzt die Wahl hättet zwischen schwer und langweilig, dann lieber langweilig. Also so schlimm können diese sogenannten christlichen Eigenschaften ja jetzt sein. Wenn man mal das Gegenteil anschaut, was aber wirklich los ist, nicht bloß auf dem Papier, sondern in der Wirklichkeit. Und von da aus, da liegt der alte Petrus vielleicht gar nicht so falsch mit seiner Art Leben, christliches Leben zu beschreiben. Der hat gar nicht so Unrecht. Ist gar nicht so verstaubt, wie das uns gern eingeredet wird. Und deshalb denke ich auch, ist Glaube und Christsein nicht so einfach für veraltet, erledigt zu erklären, indem man ihm, ist ein ganz gemeiner Trick, man hängt einfach ein Etikett nach. Moral, Tugend, Langeweile, Peng, schon ist das abserviert. Ist eigentlich für uns eine ganz, ganz große Herausforderung. Das, was wir mehr oder weniger fein, vielleicht versteckt, aber doch deutlich zu hören kriegen, eigentlich sind die aus dem letzten Jahrhundert. Letztes Jahrtausend ist doch heute nicht mehr, kann man heute nicht mehr damit leben, mit diesen Idealen, mit diesen Vorstellungen. Geht doch gar nicht, bringt doch nichts, ist doch langweilig. Sie können ruhig mal dagegen fragen, was ist denn dann spannend? Aber das Entscheidende ist, dass wir gegen solche Zerrbilder nun lebendigen Glauben leben, verantworten. Glauben verantworten. In unserem ganz alltäglichen Umgang miteinander und mit anderen Menschen Glauben leben. Der Petrus schreibt diesen Brief, da waren wir letztes Mal auch dann, wahrscheinlich an Neugetaufte. Nicht kleine Kinder, sondern an Erwachsene damals, aber an Leute, die in ihrem Glauben ganz vorne angefangen haben. Und er beschreibt die Lebensweise von Menschen, die das erlebt haben, dass sie jetzt zu Christus gehören, Geheiligte sind, die im Glauben stehen. Das war ja das Ziel, waren wir auch letztes Mal dran. Ich will es euch bezeugen, dass ihr im rechten Glauben steht. Und die in diesem Glauben auch gehen. Deshalb ist hier so viel vom Wandel die Rede. Konkrete Schritte tun. Nicht erst im Vers 15 geht es um die Verantwortung, sondern in diesen ganz banalen Stichworten. Da antwortet der Glaube auf das, was in der Welt los ist. Auf Krisen, die da sind. Auf Schwierigkeiten, die da sind. Da buchstabiert der Petrus hier nach in diesem Abschnitt, was heilig sein heißt. Was es heißt, Gottes Namen zu ehren. Und wir müssen es immer mithören, dass wir mit unserem Verhalten auch Gottes Namen verunehren. Gottes Namen verlästern. Nicht mit Worten, wird uns doch nie in den Sinn kommen. Aber mit unserem Tun. Wir können mit unserem Tun Gott ehren und ihn verlästern. Wir können Gottes Namen groß machen oder ihn verächtlich machen für andere. Wir können verantwortlich mit unserem Tun umgehen oder sage ich schon, egal. Petrus geht nicht davon ab. Der Glaube ist mehr als ein Souvenir, das man von irgendwo mitgebracht hat, von der Reise. Und ich war am Anfang begeistert davor. Haben Sie auch solche irgendwie Schränke weiß. Rausgeschmissen. Als muss man unbedingt haben, da feilst man auf dem Bazar für noch und noch. Und dann staut es und irgendwann verstaubt es und dann fliegt es raus. Der Glaube, der mal interessant war und dann im Laufe der Zeit verblasst und irgendwann keinen Platz mehr hat. Der Petrus sieht das ganz anders. Glaube bedeutet Veränderung. Er sieht die Taufe als den Anfang eines Weges. Ist übrigens völlig gleich, ob ihr zu einem Kind oder einem Erwachsenen tauft. Ist immer ein Anfang. Das ist nie, bei beiden, nie Endstation. Jesus macht die Tür zum heiligen Gott auf durch das, was er alles einsetzt. Da hat er so viel dafür eingesetzt, das hat ihn so viel gekostet. Er räumt es weg, bezahlt diesen unendlich hohen Preis seines eigenen Lebens dafür. Und das hat er nicht getan, damit wir sagen, als die Erlösten, hatte ich ja mal nett. Und uns zurücklehnen. Er erinnert uns an diesen Anfang und zeigt Auswirkungen, Schritte, die aus diesem Anfang herausgehen. Er beschreibt hier die Auswirkungen. Leider kann man es im Deutschen nur in diesen Formen von Aufforderungen wiedergeben. Aber genau genommen steht in diesem ganzen Abschnitt kein einziges Ausrufezeichen. Und es steht hier auch nicht einmal, du musst. Der erhobene Zeigefinger, den sieht man hier nirgends. Sondern Wege sieht man. So seid ihr, so könnt ihr sein, so könnt ihr als Christen leben. Ihr müsst nicht in den alten Verhaltensweisen, in den lebensfeindlichen Verhaltensweisen da auf der rechten Spalte der Welt ohne Christus weiterleben. Wenn das wahr ist, dass Christus wirklich befreit, dann befähigt er auch zu neuem Verhalten. Der befreit uns doch nicht, damit wir bloß Freizeit haben, sondern damit wir jetzt wirklich gehen können. Befreit zu einem Verhalten, das uns und anderen gut tut. Ganz einfach gesagt, Wiedergeborene leben auf Kosten Christi. Das ist das, wenn wir sagen, im Namen von. Können wir auch sagen, auf Kosten von. Ein Ausdruck aus dem Finanzwesen ist das. Kontovollmacht haben, abbuchungsberechtigt sein. Da haben wir ein Konto von Jesus eingerichtet, können davon abheben, können leben, können anders leben und anders sein. Und diese Elemente des neuen Seins, die benennt der Petrus hier, und den gehen wir jetzt mal entlang, an diesen Lebensmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nicht an Tugenden, die wir erreichen sollen, sondern das sind Lebensräume, die er uns eröffnet, mit zugegeben, manchmal verwirrend alten Worten. Aber man kann ja den Staub mal ein bisschen wegblasen und fragen, was das eigentlich sind und wie wir im Glauben auf die Herausforderungen des ganz normalen Lebens antworten und ihnen begegnen und damit wirklich Glauben bezeugen, auch für andere. Gleichgesinnt ist das erste Stichwort in unserem Abschnitt. Gleichgesinnt. Christen sind nicht gleichgeschaltet in ihrem Denken und nicht uniform in ihrem Aussehen. Hat man auch lang gemeint. Christen müssen bestimmte Frisur haben und bestimmte Kleider. War auch nicht ganz falsch, aber dass man das Christsein eben an der Haartracht ablesen kann, also, das glaube ich nicht. Und ich glaube, das hat auch noch gar nie richtig gestimmt. Christen haben den Sinn Christi, Paulus, Philipper 2. Christen orientieren sich an Christus, haben darin eine gemeinsame Basis und Zielrichtung. Dieser Jesus Christus ist der Verbindende unter uns Christen. Gleichgesinnt. Das geht nur über diese Gleichung, Jesus. Gleichgesinnt. Jeder von uns hat seinen eigenen Sinn, sein eigener Kopf. Der V sei. Gleichgesinnt, wenn sich da Jesus zwischen zwei Christen bewegt, dann gibt es, also mathematisch, ich bin grausam, aber ich habe mit Mühe von unseren Kindern was gelernt, nämlich was eine Schnittmenge sei. Eine Schnittmenge, wenn sie zwei Kreise hin und die so aneinander legen und jetzt können sie durch das bisschen da, kann man durchgucken. Also das wäre die Schnittmenge dazwischen, das was halt in beide drin ist. Gleichgesinnt sein, das ist diese Schnittmenge, die Christus wirklich gibt und die muss man tatsächlich manchmal erst errechnen und erleben. Denn nur darum gibt es Gemeinschaft unter uns, nicht weil wir so gleichsinnig, gleichförmig wären, sondern weil wir diesen Gleichen haben, der uns verbindet. Nur darum gibt es Gemeinschaft unter uns. Nur darum ist auch jedem Egoismus der Boden entzogen, der nur sich selbst im Sinn hat. und den anderen nach dem eigenen Sinn umgestalten und verändern will. Dieses Gleichgesinntsein in Christus, ein jeglicher von euch sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Der Paulus formuliert das aus. Der Petrus lässt hier nur als Stichwort stehen. Das schafft Lebensraum. Und ich glaube, das müssen wir uns sagen lassen und einüben. Wirklich einüben. Denn die alten Begierden des Egoismus, erinnere nochmal an letztes Mal, die schlagen ja immer wieder durch, auch unter uns Christen. Und es gibt sogar noch eine verschärfte, die schlimmste Version davon, dass dann Jesus vereinnahmt wird. Ich hab's. Mir Hans. Wir sind die Jesusmäßige. Heißt es eigentlich, dieses Wort Jesusmäßig? In Korinth ist es passiert. Wir sind die Paulusmäßige, wir sind die Petrusmäßige, wir sind die Jesusmäßige, in die andere geschrien. Wir haben es wirklich satt. Uns kann niemand was, dass wir Jesus für uns in Anspruch nehmen, um uns selber damit zu rechtfertigen. Wie aus dem Steinbruch holt man das und jenes raus, was einem passt von einem, und begründet seine eigene Meinung damit. Dazu ist er nicht da, um uns Recht zu geben. Christus wird immer da sein, um uns zu korrigieren durch sein Wort. Und eine gemeinsame Basis unter uns Christen, diese Gleichgesinntsein, das will immer wieder errungen sein. Ich habe es wirklich wieder erlebt vor ein paar Wochen, als wir in Indien waren. Das ist manchmal so ein unendlich großer Gegensatz zwischen der Art und Weise, wie wir hier vom Westen her geprägt leben und wie Menschen in Asien leben. Das ist nicht zu fassen. Da kenne ich Leute schon seit 20 Jahren und ich verstehe sie einfach nicht. Das sind Christen und wir sind Christen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir unsere Schnittmenge entdecken, aber wir müssen sie suchen. Und wenn wir die suchen und finden, dann kommen wir weiter miteinander. Nicht mit einem euroasiatischen Verschnitt, sondern gleichgesinnt sein in Christus. Und das gibt ganz konkrete, praktische Lösungen und Schritte, wenn man das ernst nimmt. Dass wir eins sind in Christus und nicht der eine den anderen beherrscht. Aber einfach ist das nicht. Einfach ist das, dass wir sehr schnell gleichsetzen. Wir kommen doch vom christlichen Abendland. Wir wissen es besser. Könnte unsere indische Freundin noch lang dagegen halten und sagen, bei uns hat es schon lang Christen gegeben, als ihr noch da in der Höhle auf der Alp rumguckt sind. War so. Gleichgesinnt sein, im Sinn Christi haben und das auch wirklich zu leben. Wie sie so zu leben, dass andere was sehen davon. Das hat die Schwierigkeit dieses Wortes ist, der Sinn und so, das ist ja was Innerliches. Wenn Sie ein Kind haben, das so richtig eigensinnig ist, dann wissen Sie, wie der Sinn nach außen geht. Unser Gleichgesinntsein soll nicht nur eine Eigenschaft, eine Tugend sein, so, die man im stillen, feinen Herzen trägt, sondern das soll sich äußern. Soll eine Außenschaft werden. Dass man was merkt davon, so verantworten wir unseren Glauben, wie wir auch als Christen miteinander umgehen, wenn wir nicht einer Meinung sind. Es gibt ja nichts Leichteres, als mit denen, wo ich sowieso einig bin, zusammenzusitzen und sie gegenseitig zu bestätigen. Aber Christsein heißt auch gleichgesinnt sein und verschiedene Meinungen zu haben. Gleichgesinnt sein, das zu leben, das ist etwas Verantwortliches, höchste Verantwortung. Und täuschen wir uns ja nicht, wie wir da beobachtet werden. Da schauen Sie danach, wie gehen die denn miteinander um? Wie regeln denn die ihre Konflikte? Zweites Stichwort, mitleidig. Eben nicht mitleidig im Sinn von wehleidig, wie dieses Wort sehr schnell klingt. Wörtlich heißt das, befähigt mit anderen zu leiden. Und da steht ein Begriff, den wir als Fremdwort alle kennen, sympathisch. sein. Sympathisch sein. Hat eine völlig andere Bedeutung gekriegt. Heißt wörtlich, Sym heißt mit und Parteien heißt leiden. Mit anderen leiden. Fähig am Leiden anderer Anteil zu nehmen. Wie sähe unser Zusammenleben aus, wenn wir diese Fähigkeit hätten, am Leiden anderer Anteil zu nehmen? Wir haben die Fähigkeit, uns vom Leiden anderer rauszuhalten, fernzuhalten. Und die Menschen, die wirklich leiden oder traurig sind, die leiden am meisten darunter, dass die anderen Bogen um sie machen. Mitleidend sein heißt ganz nah bei anderen Menschen sein. Glauben, verantworten durch Mitleiden in diesem Sinn. Verantwortlicher Glaube, sage ich ein Fremdwort, dass andere gepachtet haben, weil wir es so sträflich vernachlässigt haben, heißt solidarisch sein. Eins sein mit denen, die im Schatten stehen. Antwort geben, auch auf die Nöte dieser Welt. Und wir wissen es besser als alle anderen, dass wir die Nöte dieser Welt nicht lösen werden. Aber wir sind die Einzigen, die deshalb nicht die Flügel hängen lassen müssen und sagen, kann man eh nichts machen. Weil wir vom Ende aller Dinge wissen, Kapitel 4, Vers 7. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen. Und nüchtern zum Gebet, tut was, wenn ihr wisst um das Ende der Zeit und der Welt und der Dinge, leidet mit. Brüderlichkeit, geschwisterlich miteinander umgehen, das können Christen, müssen einander nicht als Konkurrenten sehen, auch nicht als Männer und Frauen, müssen einander nicht ausstechen, auf Kosten anderer groß rauskommen, weil wir diesen Bruder Jesus haben, der sich das gefallen lässt, so genannt zu werden, und uns, wie der Schnittmenge, durch ihn zu Schwestern und Brüdern macht. Das ist nicht eine fromme Formel, die man in christlichen Kreisen halt so gebraucht, sondern eine Wirklichkeit, die sich auswirkt. Und wenn sie sich nicht auswirkt, dann ist es ein schlechtes Zeugnis und unverantwortlich. Dann ist das Futter und Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, die sind ja auch nicht anders. Was soll mir denn dieser Glaube bedeuten? Wie wir miteinander umgehen, wir Christen miteinander, das ist Mission. Und wenn wir nicht anständig, ich sag's mal so platt, nicht anständig miteinander umgehen, dann sind wir Missionshindernis. Dann geben wir das erste Argument allen an die Hand, die sagen, guck's doch an. Es gibt was zum Erbe, guck's doch an. Brüderlich, ha, können wir bloß lachen. Und dann lachen sie über unseren Herrn Jesus und nicht bloß über uns. Unverantwortlich, wenn wir nicht geschwisterlich miteinander umgehen. Das größte Missionshindernis ist nicht der Islam oder was weiß ich was, sondern der Streit unter uns Christen. Das hindert doch andere am Glauben mehr als alles andere, welches Bild wir geben. Um der Wahrheit willen, da muss man manchmal streiten, auch unter Christen. Wir sind nicht immer einer Meinung, auch in wichtigen und grundsätzlichen Fragen. Aber wie gehen wir damit um? Können wir das trotz Verschiedenheit geschwisterlich miteinander umgehen? Barmherzig sein. Nicht hartherzig, sondern mit einem Herzen voller Erbarmen, mit einem offenen Herzen für andere. Das ist eine Jesus-Eigenschaft. Der Petrus nähert sich mit diesen Stichworten immer mehr der Person Jesu an. Er geht von ihm aus und er kommt, das ist fast, kann man in der Kurve zeichnen, bis er fast wörtlich nachher in Vers, Schaltwort, ja, gleich im nächsten, im Vers 9, fast wörtlich bei Jesus landet. Barmherzig, das ist die Jesus-Eigenschaft. Matthäus 9, 36. Da Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Das gleiche Wort. Es dreht ihm die Eingeweide um. Zu Deutsch, es geht ihm an die Nieren. Das gleiche Wort. Das berührt mein Innerstes. Barmherzig sein. Dieses Wort ist sehr belastet. Barmherziger Samariter. Das ist der, der bloß nicht akuter zusammenkehren kann. Der kein Unglück verhindert. Barmherzigkeit ist heute nicht mehr gefragt. Heute müssen sie Lösungen haben, damit er nicht mehr überfallen wird. Global. Barmherzigkeit. Trost, Pflästerchen. Wenn alles spät ist eigentlich. Wenn ich von der Not eines anderen Menschen mein Innerstes berühren lasse, dann ist es was vom Stärksten, was es überhaupt gibt. Barmherzigkeit ist kein Schwachwort, sondern ein Starkwort. Und wenn's bloß ein paar barmherzige Menschen mehr gäbe, dann würde unsere Welt anders aussehen. Wenn wir das nicht so an uns runterlaufen ließen wie Wasser. Was alles passiert in unserer eigenen Umgebung, in unserem Dorf, in unserem Land, auf der Welt. Natürlich hat jeder selber genug mit sich zu tun. Aber sind wir noch wirklich barmherzig? Haben wir da was vom Jesus-mäßigen an uns, dass es ihm das Innerste rumgedreht hat? Ich glaube, es wäre ein ungeheures Zeugnis. Und es gibt einen Namen dafür, der mir da recht gibt, dass Barmherzigkeit tatsächlich gesehen wird und als Zeichen des Glaubens, dass der Glaube glaubwürdig wird. Überlegen Sie mal, wer, wenn wir sie aufzählen, aus den letzten 20, 30 Jahren weltweit ein glaubwürdige Christen. Mutter Teresa. Sie hören überall die gleiche Antwort. Mutter Teresa, eine glaubwürdige Christin, weltweit. Was hat sie denn gemacht? Nichts als Barmherzigkeit. Missionaries of Charity, Missionare der Barmherzigkeit, steht heute noch über im Haus und über die Lastwagen ihrer Organisation. Nichts anderes als Barmherzigkeit. In unseren Augen würde ich das nicht mit dem Wort Mission bezeichnen. Absolut nicht. Keine Verkündigung. Nichts. Aber eine Barmherzigkeit, die weltweit anerkannt worden ist. Und niemand wird sich getrauen, über die Mutter Teresa zu lästern. Das ist ein Zeugnis und letztlich ein Zeugnis für Christsein. Hoch anerkannt. Eine Frau, die nichts anderes als barmherzig gewesen ist. Ich denke, das ist das Beispiel dafür, was geschehen könnte und wie wir uns diesem Jesus-mäßigen Barmherzigsein auch auf unserer Ebene annähern könnten. Kein Schwachwort, sondern ein Starkwort. Und das nächste genauso, demütig. Nur große Menschen können wirklich demütig sein. Ein kleiner, schwacher Mensch kann nicht demütig sein. Der ist eh schon unter. Wo will sich der noch nachbeugen? Zum Runterbeugen kehrt. Größe! Demütig sein ist kein Schwachwort, sondern ein Starkwort. Menschen, die wissen, was sie wert sind, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit viel, viel mehr. Menschen, die wissen, was sie wert sind, die brauchen nicht ständig auf ihren eigenen Wert pochen, nicht ständig ihren eigenen Stolz herauskehren. Weil wir als Christen wissen, wie wert wir Christus sind, deshalb haben wir es nicht nötig, betätschelt und unsere Würde von allen möglichen Leuten herausgestrichen zu bekommen, dass man uns sagt, was wir alles können und wie großartig wir sind. Demut kommt aus einem großen Selbstbewusstsein heraus, das sich in Christus gründet. Und das hat überhaupt nichts Kriecherisches und Kleines an sich. Das ist eine große Bewegung. Demütig, sich herunterbeugend. Das setzt Stärke voraus und ist eine ganz große Stärke. Nicht vergelten, sondern segnen. Jetzt ist er direkt an Jesus' Worte aus der Bergpredigt gelandet. Matthäus 5, 38, die fortfolgenden vom Vergelten, von der Feindesliebe. Das ist die Jesusart. Stephanus hat sie gelebt, als ihn zu Tod geschlagen haben mit den Steinen. Immer noch im Segnen und nicht im Verfluchen der Gegner. So extrem wird uns das nicht passieren. Da leben wir in zu gemäßigten Gegenden. Aber das ist nun doch, glaube ich, das alltägliche Bewährungsfeld. Wie gehen wir mit Leuten um, mit denen wir sie kennen? Wir müssen die gar nicht Feinde nennen, aber Konkurrenten? Leute, die uns offenkundig nicht wohlgesonnen sind, sondern Böses tun. Die keine guten Worte für uns finden, sondern Scheltworte. Also ich habe heute erfahren, was sich ein Mensch geleistet hat, im kirchlichen Dienst. Eine Unverschämtheit sondersgleichen. Ein Versprechergeber nicht eingehalten, nichts mehr wissen davon. Und es geht ums Geld. Und wirklich, als ich das erfahren habe, ich habe zum Telefon gegriffen, ich habe die Nummer nicht mehr wählen können. Zum Glück war es belegt. Ich hätte den so zur Schnecke gemacht und hätte Scheltwort mit Scheltwort vergoldet und Böses mit Bösem. Das passiert einem so schnell. Wie reagieren wir? Wir sind nochmal beim Thema vom letzten Mal. Aggressiv. Unseren Trieben, Antriebskräften, freien Lauf lassend. Oder gilt es dann auch noch? Gilt das dann auch noch? Gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet? Vergebend zu leben, auch in dem Wissen, dass andere dann wirklich den Kopf über mich schüttelt. Wie kann man bloß so blöd sein? Und dass man da manchmal zu kurz kommt. Es wäre unredlich zu sagen, machen Sie das und dann Gott Ihnen ganz blendend. Nein, Jesus ist auch nicht blendend gegangen und im Stephanus auch nicht. Und wer das macht, der wird immer mal wieder den Kürzeren ziehen. Und der ist dann auch mal wieder der Dumme. Aber es ist in der Nachfolge Jesu. Und das müsste uns eigentlich wert sein. Gutes tun, nicht Böses tun. Petrus geht davon aus, dass wir wissen, was gut und was schlecht ist. Ich glaube auch nicht, dass das ein Thema bei uns ist. Das Wissen um gut oder schlecht ist nicht das Problem, sondern das Tun ist das Problem. Und diese knappe Weisheit vom Erich Kästner ist immer noch goldrichtig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Am Tun des Guten bleiben wir immer wieder hängen, aber wir können Gutes tun. Das setzt der Petrus voraus. Wir können Gutes tun. Der diskutiert darüber, was jetzt gut sei. Das hängt mit dieser Veränderung zusammen, mit dem veränderten Sinn, den wir haben. Dass wir da erkennen können, was gut und böse ist. Aber damit dämmern wir es noch lange nicht. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir die Güte Gottes erfahren haben, diese verändernde Güte Gottes, können wir das Gute auch tun. Frieden suchen, Hoffnung haben, auch Folgen und Auswirkungen erfahrener Versöhnung. Und erst dann fällt das Stichwort in Vers 15 von der Verantwortung und war doch die ganze Zeit das Thema. Da steht wörtlich, Apologia, Apologie, Verteidigung. Verteidigung gegenüber jedem, der fragt nach der Hoffnung in euch. Nicht verteidigen sollen wir uns wegen unserer Schwächen. Das sind wir nämlich. Es braucht uns gar niemand beizubringen, das kennen wir alle. Unsere Schwächen zu entschuldigen und uns zu verteidigen, wenn wir nicht Jesus-mäßig gelebt haben. Was das für Gründe hat und die andere und welche, die noch schlimmer sind, das kennen wir alle aus dem FF. Nicht die Schwächen verteidigen, sondern die Hoffnung verteidigen. Bei unseren Schwächen, da ist Buße angesagt, nicht Verteidigung. Aber die Hoffnung zu verantworten, denkend und wissend antworten, wenn wir gefragt werden, nach unserem Glauben. Wir sind wieder kurz vor Kassetteende und es ist tatsächlich auf meinem Zettel schon Schluss. Aber eine Frage kann ich Ihnen und mir nicht ersparen. Sie brauchen mir keine Antwort geben, aber selber darüber nachdenken. Wann sind Sie zum letzten Mal nach Ihrem Glauben gefragt worden? Ich bin Profi, mir passiert das öfters. Ich habe manchmal gar keine Chance, chamäleonmäßig mich so anzupassen, dass mich gar niemand erkennt, wenn mein Talar an. Und im Städtle kennt man mich auch, da kommt das schon vor. Aber wenn ich im Urlaub bin und so, dann fragt mich auch nicht mehr. Ist kein sehr gutes Zeichen, wenn man auf die Frage, wann hat man mich zum letzten Mal nach meinem Glauben gefragt, nach der Hoffnung gefragt, nach dem, was ich ausstrahle, wo kommt denn das her? Wenn ich da die alte Kalender erst hervorholen muss. Vorsicht, Chamäleon. Vorsicht vor Anpassung. Vor Anpassung an das Schema dieser Welt. Chamäleon ist ein guter Schutz. Schutz vor Feinden, nicht mehr erkennbar, aber auch nicht mehr gefragt. Auch nicht mehr wahrgenommen. Allenfalls noch als diese langweiligen, mit denen man eh nichts zum Dohen will. Und das als allerletztes, nicht nur dort, wo wir ganz offenkundig gefragt sind, geht es um Antworten und um Verantwortung, sondern wenn Sie nachher aus dem Gemeindehaus rausgehen, dann fängt die Verantwortungsbereiche fangen an. Mit jedem, der Ihnen über den Weg läuft. Oder mit der Art, wie Sie Ihr Auto heimfahren. Oder wir können doch nicht aussteigen von unserem Christsein und sagen, ja, jetzt waren wir es. Und der Drusse, jetzt geht es wieder los, was sonst dran ist. Nein, das zu antworten, mit Worten, mit Tun, mit Fühlen, mit all dem, was dazugehört, der Petrus, der lässt uns da nicht aus der Hand und sagt, ha, jetzt mach halt. Nein, nein, der hat uns erinnert, wie, bis in welche Kleinigkeiten hinein dieses Verantworten des Glaubens geht. Danke, dass Sie zugehört haben, sich erinnern lassen haben. Lasst uns aber miteinander auch üben. Üben, einüben, Schritte tun. Das geht nicht mehr so leicht wie das vom Zettel. Aber man könnte ja auch hier mal sich einen dieser Worte als Leitwort nehmen und sie tun, dienet einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Könnt mir ja mal durch. Ich lade Sie herzlich dazu ein und auch zu den nächsten Abenden hier wieder. Nächster Dienstag wird dann der Heiko Grimmer von Dettingen rüberkommen. Als lebendige Steine leben. Und wieder geht es darum, dass man was da und hin. Aber lassen Sie sich nicht verdrießen. Es gibt im Reich Gottes keine Arbeitslosigkeit, keine Berufsunfähigkeit, keine, die man gar nicht brauchen könnte. Es gibt immer welche, die noch was zu lernen haben und die vielleicht auch Lust kriegen, was zu leben. Lass uns jetzt noch still werden und beten. Jesus, ich möchte dich zuerst bitten, vergib du mir, wo ich das, was ich weiß von dir, das, was du mir schenkst, das, was du für mich getan hast, so gering achte, dass ich es in mich hineinschließe und niemand merkt's. Vergib mir meine Angst und Kleingläubigkeit und die Sorgen um alle möglichen Nachteile. Ich möchte auf dich schauen und in deinem Sinn leben und möchte mithelfen, dass andere Menschen Leben finden in dir. Bewahr mich und bewahr du uns davor, dass wir anderen im Weg stehen zu dir. Bewahr uns davor, dass wir unglaubwürdig werden in unseren Häusern, in unseren Nachbarschaften, in unserer Gemeinde. Bewahr uns davor, dass wir nur noch einen langweiligen Eindruck machen. Wir wollen etwas von der Freude, von der Fülle, die du uns schenkst, weiterspiegeln und weiterströmen. Vergib uns und reinige uns, dass wir für dich brauchbar sind. Mach uns mutig, Schritte hinter dir herzugehen in der Nachfolge. Und gib uns deinen guten Geist, dass der uns dann sagt, wenn was dran ist, zu sagen. Und dass der uns erinnert, wenn was dran ist, zu tun. Wir wollen dich bitten, dass du uns behütest, deine Hand über uns hältst. Heute Abend, heute Nacht, auf unseren Heimwegen und morgen, wenn die Arbeit wieder losgeht. Und dass du uns mit deinem guten Geist ausrüstest und erfüllst, dass wir als die Deinen leben und erkennbar bleiben. Dazu segne du uns und behüte uns und behüte unsere Seelen und behüte unseren Ausgang und Eingang jetzt und alle Zeit. Amen.